Werbung.
Das Brückengeflüster, präsentiert von Zweirad Schulz. Zweirad Schulz, die Profis rund ums Rad. Egal ob elektrisch oder klassisch, durch unsere kompetente Fachberatung finden wir für jeden das passende Zweirad. Profitieren Sie auch von unserem günstigen Hol- und Bringdienst sowie von unserem meisterhaften Reparaturservice aller Fabrikate. Zweirad Schulz. Unsere Meister- und Ausbildungsbetriebe in Belm und Fenne beraten Sie gerne.
Noel ist ein Riesenbeispiel, der sprintet halt enorm viel, in ganz hohem Tempo. Läuft dann aber in der Summe nicht so viel. Robert läuft in der Summe sehr, sehr viel, aber vielleicht nicht in dem Tempo von Noel.
Brückengeflüster. Der VfL-Podcast der NOZ.
Das Brückengeflüster, der NOZ-Podcast der neuen Osnabrücker Zeitung. Heute mit zwei, ja, bekannten, beliebten und formstarken Spielern des VfL Osnabrück. Wir begrüßen hier in unserem Studio am breiten Gang Bamuaka Simakala, der sich, glaube ich, lieber und allgemein auch nur Chance genannt wird. Aber da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. Und Sven Köhler, der hat keinen richtigen Spitznamen, sondern nur so diese Verballhornung des Nachnamens Köhli. Bist du aber mit einverstanden?
Völlig in Ordnung.
Herzlich willkommen euch beiden. Vielen Dank, dass ihr da seid.
Freuen uns auch.
Ebenso.
Und mit mir moderiert heute Malte Golsche, mein Kollege aus der Sportredaktion der NOZ. Mein Name ist Harald Pistorius. Und wir starten natürlich mit dem Sieg gegen den Spitzenreiter am Samstag. Ein verdientes 1:0 gegen eine gute, starke Elversberger Mannschaft. Werd geduldig, habt gewartet auf die Chance, hattet Chancen und verdient gewonnen. War es wirklich ein besonderes Gefühl, dass man den Spitzenreiter besiegt hat? Und welche Rolle, Sven, wenn du zuerst antwortest, spielte die Erinnerung an das 1:4, was ja auch für dich ein schwarzer Tag war?
Ja, also das Hinspiel hat schon eine große Rolle gespielt, meiner Meinung nach. Also mir tat es wirklich im Herzen weh, das Hinspiel. Ich glaube, wir haben lange nicht so deutlich verloren. Und irgendwie hat sich es auch vom Spielverlauf sehr deutlich angefühlt damals, als wäre man so richtig auseinandergeschraubt worden. So war das Gefühl. Und dann natürlich auch mit der gelb-roten Karte. Ja, das war dann so ein rabenschwarzer Tag. Die Fans waren, glaube ich, dann auch sehr unzufrieden zu der Phase nach dem Spiel. Das hat natürlich Eindruck hinterlassen. Und ja, und dann im Winter hat der Trainer uns ja so ein bisschen eingestellt, hat gesagt, okay, wir haben jetzt kein großes Ziel, sondern wir haben das Ziel, wenn wir gegen Elversberg spielen im Rückspiel, die ja offensichtlich die beste Mannschaft ist der Liga. Es ist halt einfach so, dass wir da auf Augenhöhe sind und dass wir die schlagen wollen. Und darauf arbeiten wir hin. Und das war dann die ganze Zeit so ein unterschwelliges Ziel bei uns. Der Tag X kam dann halt jetzt am Samstag. Und ja, da konnte man sehen, ob wir soweit sind. Und ja, meiner Meinung nach haben wir das sehr gut gemacht. Ich finde, wir haben verdient gewonnen. Also ich muss ein bisschen revidieren, nach dem Spiel habe ich beim VfL TV, glaube ich, gesagt, wir haben klar verdient gewonnen oder wie auch immer. Ich habe es, glaube ich, ein bisschen übertrieben, aber es war in Summe schon verdient. Das kann man so sagen, gerade was die Chancen anbetrifft. Deswegen war es ein sehr, sehr guter Tag für uns.
Aus dem unterschwelligen Ziel Chance ist Realität geworden. Sven hat es erzählt. Du warst der Siegtorschütze nach einer schönen Vorarbeit von Jannis Wulff. Danach gab es ein Salto. Erzähl mal so ein bisschen aus den Sekunden quasi, nachdem der Ball eingeschlagen ist.
Boah, Erik gewinnt den Kopfball. Jannis macht das super. Sieht mich dann und setzt mich dann ab und nehme den Ball einfach mit und schießt ihn dann ins lange Eck. Also, das war
du
dann
hast ihn gelupft.
Ja, so ein bisschen. So Ösi. er geht dann rein und dann sind das einfach nur die Emotionen. Klar, den Jubel wollte ich mir eigentlich so ein bisschen sparen. Ne? Ist ja mein Ex-Verein gewesen und wie gesagt, Emotionen und dann freust du dich einfach und dann haust du den Salto raus. Ja, ich hätte beinahe eine Kunze sogar noch getroffen.
Ja.
Oder er hat dir selber einen reingehauen. Dafür kann ich ja nichts. Ne, Kunze, damit du Bescheid weißt.
Ja, du musst ja auch damit rechnen, dass Chance mal einen Salto ausmachen kann. Ne?
Das klar. Ist
ein Flickflack. Also.
Ja, überragendes Gefühl, schießt das Tor, gewinnst dann auch. Und das ist, wie Köhli gesagt hat, wir haben uns das vorgenommen. Der Trainer hat uns, wie gesagt, darauf vorbereitet, sich mit der besten Mannschaft der ganzen Liga zu vergleichen. Und wir haben das dann sehr gut gemacht.
Ich habe mal auf die Aufstellung geguckt vom Hinspiel. Kriegt ihr die noch zusammen? Wisst ihr das noch? Von dem 1-4?
Ja. Kleinhansel links, Bermann, Chato.
Patterson hat gespielt.
Genau. Traoré, ich auf A6, Kunze, Tesche, Hegel, Chance, Neul.
Genau so war es. Daniel.
Adamczyk. Richtig, ja. Stimmt. Oh ja, der hat gut gehalten, muss man sagen.
Gut, aber jetzt haken wir das Innenspiel ab, aber trotzdem, die Emotion hat man schon gespürt und das ist ja auch ein interessantes Ziel, was der Trainer euch da vorgegeben hat. Und interessant finde ich auch, wenn man mal auf die Spiele der Top 7 guckt, die jetzt dort oben ja um den Aufstieg kämpfen, wenn wir Freiburg rausnehmen, dann habt ihr alle zusammen mit Saarbrücken, habt ihr alle schon abgearbeitet, 12 Spiele, 6 Konkurrenten, 12 Spiele, habt ihr 19 Punkte geholt und nur dreimal verloren.
Das ist gut.
Dresden, beide.
Schnitt, ja.
Und Elversberg. Also eine sehr gute Bilanz. Ja. Übrigens auch schon in der Vorrunde, als es noch längst nicht so stabil war, habt ihr zum Beispiel in Freiburg gepunktet, was man damals noch nicht so hoch geschätzt hat.
Ja.
Weil man dachte, naja, Freiburg eine zweite Mannschaft. Aber man weiß ja jetzt spätestens, wie stark die Truppe ist.
Und da hätte man auch gewinnen können, ehrlicherweise. Wenn ich nicht gepennt hätte, glaube ich, beim Einzel.
Was... wenn man diese Bilanz sieht, dann gehört dazu natürlich auch die Punktverluste gegen Mannschaften aus dem unteren Drittel oder aus der unteren Tabellenhälfte. Die kommen jetzt alle noch mal geballt. Ist das eine Verführung, dass man sich dann so ausmalt, dass da ja doch Erhebliches drin ist? Oder ist das schon der erste Schritt in die Unterschätzung der Gegner, die da kommen? Chance.
Ich würde sagen, also ja, so Topspiele, ne, die sind halt immer richtig geil. Das spielt so einen geilen Fußball gegen so kleinere Mannschaften, die stehen dann halt immer ein bisschen tiefer. Und das ist dann halt auch ein bisschen schwierig, weil wir spielen halt recht guten Fußball und da brauchst du halt ein bisschen Zeit, viel Geduld. Und da muss ich einfach durchtanken, ne? Also wenig Räume und dann musst du immer warten, bis du irgendeinen Raum findest und um da dann ein Tor zu erzielen. So. Ja, im Großen und Ganzen müssen wir da durch. Müssen uns da durchkämpfen, die kleinere Mannschaften, ja, wie gesagt, da müssen wir einfach standhalten. Ne? Man sagt ja immer, die sind ein bisschen ekelhafter als wie die Topspiele. So.
Es ist aber auch die Phase, Sven, in der ja quasi die Serie in der Hinrunde begann. Ne? Also Halle und vor allem Zwickau war da nochmal ein Tiefschlag, aber danach ging's, glaube ich, richtig los. Ne?
Ja, also ich glaube, zunächst einmal muss man sagen, dass Mannschaften, die da stehen, wo sie jetzt stehen, stehen auch zurecht. Also es ist so, wenn du 6 Spieltage vor Ende da stehst, wo du jetzt bist, dann stehst du da zurecht. Das ist aber kein Grund, jemanden zu unterschätzen. Also es ist halt einfach so, weil gerade zum Ende der Saison geht es halt nochmal um viel. Für viele Mannschaften, das ist was anderes als in der Hinrunde, weil es kurz vorm Ende ist und
ja, kämpfen ums Überleben.
Ja, es ist ein Überlebenskampf zum Teil bei denen. Ne? Und da weiß man selber, wenn man ums Überleben kämpft, dann hat man noch mal 10-20% mehr drin. Gerade was das Kämpferische und so anbetrifft. Emotionen, das macht es dann natürlich noch mal ein bisschen ekliger. In so einem Topspiel weiß jeder, was auf einen zukommt. Da geht es halt zur Sache. Da sind beide Mannschaften auf 110%. Das weiß man halt vorher. Und so die mentale Stärke da an den Tag zu legen gegen kleinere, vermeintlich kleinere Mannschaften. Ja, das ist so ein bisschen die Kunst. Und da können wir dann sehen, ob wir dann reif genug sind für einen Aufstieg, weil meiner Meinung nach haben wir es jetzt ein Stück weit in der eigenen Hand.
Mhm. Das heißt, du gehst davon aus, wenn man jetzt, sag ich mal, die letzten Spiele daneben auch erfolgreich bestreitet, dann ist die Chance auf den Aufstieg oder mindestens auf die Relegation schon groß.
Ja, wenn du jetzt konstant punktest, das heißt nicht, dass du jedes Spiel gewinnen musst. So ist es nicht. Klar wäre es schön, aber du musst es nicht. Meiner Meinung nach. Du musst halt einen konstanten Punkteschnitt jetzt haben. Ich sag mal, so ein 2er-Punkteschnitt ist eigentlich immer ein ganz guter Hinweis, ob man gut unterwegs ist. Ich sag, wenn du den holst, dann hat man sehr, sehr gute Chancen, dann zumindest auf dem 3. Platz zu landen.
Mhm. Der Trainer hat das, glaube ich, letzte Woche oder vor zwei Wochen auch schon mal ja, so ein bisschen vorgerechnet, wie man quasi so in der Endphase punkten muss, damit man gut dabei ist und damit man vielleicht auch noch ein paar Punkte gut macht auf die Konkurrenz. Die Chance habt ihr jetzt gegen diese Gegner mit diesem Restprogramm, weil auch die Konkurrenz noch viel gegeneinander spielt. Inwiefern ist das aber auch Thema in der Mannschaft, dass man jetzt quasi in der ganz heißen Phase der Saison sozusagen ist?
Ja, wir hatten jetzt vor kurzem sogar darüber geredet, dass wir in der letzten Phase auch sehr konzentriert bleiben müssen. Ja, in der letzten Phase einfach alles nochmal raushauen müssen. Wir müssen einfach mental da sein und ja, alles raushauen. So, am Schluss denkt man sich immer, okay, ne, die Kraft lässt nach oder sonst was. Aber das ist, glaube ich, bei uns nicht so der Fall. Wir ackern und arbeiten jeden Tag wirklich sehr hart. Und ja, wir wissen auch, dass da was drin ist. Also dass er eine Riesenchance ist und ja, die wollen wir uns auf jeden Fall erarbeiten und weiterhin Gas geben.
Es gibt ja immer so die Frage, worauf kommt es an, wenn es drauf ankommt? Und da haben wir vor ein paar Wochen mal versucht so zu analysieren, haben gesagt, natürlich unabhängig von der Form und der Leistungsfähigkeit ist die Fitness, also die Dauer, in der man dieses intensive Spiel durchziehen kann, wichtig. Dann auch die Bank, wie gut ist sie, sondern wie gut sind auch die Spieler aus der zweiten Reihe integriert in das Team. Ist das nur Gerede, wenn man sagt, es gehören alle zum Team? Das sagen ja eigentlich alle, aber man hat schon den Eindruck, dass es bei euch der Realität ein ganzes Stück nahe kommt. Und dann vielleicht auch, sagen ja Fußballer mal hier, die Birne, der Kopf, was sich da abspielt. Vielleicht mal da an zwei Beispielen gefragt, diese mentale Vorbereitung. Chance, du hattest jetzt, glaube ich, wir haben es nicht mitgezählt, es ist auch kein Kriterium für die Beurteilung eines Stürmers, aber du hattest drei Spiele, glaube ich, kein Tor gemacht oder zwei, drei, was?
Weiß ich jetzt nicht genau. Aber.
Nee, ist auch nicht wichtig. Ja. Aber du hast jetzt dein 14. Tor gemacht. Mhm. Dazu kommen 12 Einleitungen bzw. Assists, also eine ganz starke Saison von dieser Bilanz. Denkt man als Stürmer dann mal so, heute müsste aber mal wieder ein Tor kommen oder ist das eine naive Vorstellung?
Also ich gehe immer ins Spiel, um eine gute Leistung zu bringen und ja, die meisten kommen dann zu mir und sagen immer wieder, ja, heute schießt du wieder ein Tor, schießt ein Tor. Oder die fragen mich, schießt ein Tor. Und eigentlich mag ich das nicht so, weil ich möchte einfach erstmal spielen und dann schauen, was im Spiel passiert. So, klar will ich immer ein Tor schießen, wenn nicht sogar zwei oder drei. Das wäre mir natürlich am liebsten, aber ja, ist auch nicht so einfach, ne?
Nee.
Man muss schon richtig stehen, Riecher haben und ja, ich lasse es auf mich zukommen.
Er macht sich keinen Kopf.
Gut.
So ist meine Analyse von der ganzen Nummer.
Gut, dann frage ich jetzt gleich Chance, was ich Sven eigentlich fragen wollte. Gelbe Karten sind ein Thema. Man kommt jetzt in die Phase, da kommen die entscheidenden Spiele, will niemand verpassen. Mhm. Sven, du hast jetzt dir die Elfte geholt und die hast du dir nicht alle verdient. Es waren ein paar dabei, die meiner Meinung nach unberechtigt oder sogar zu hart waren. Denke da an die gelbe Karte in der Anfangsphase, war es gegen Dresden. Ne?
Dresden, ja.
Das war eigentlich gar nichts.
Ja.
Aber trotzdem, man zählt ja mit, man hat das im Kopf. Der Trainer verlangt von euch, unabhängig von der Zahl der gelben Karten, genauso zu spielen. Gelingt das immer? Kann er das?
Ja, kann er.
Kann er.
Kann er. Aber was er immer machen muss, oder woran er dann leidet, also wo er dann leidet, ist dann nach einem Ballverlust. Ne? Das muss er dann ausbaden. So,
das ist dein Job.
Ja, das ist dein Job.
Das sieht dann immer so aus, als wäre ich der Rüpel der ganzen Nummer, aber bin ich zum Teil auch, gebe ich zu. Ich bin auch kein Kind von Traurigkeit, aber ich sag mal, die Jungs entschuldigen sich schon manchmal bei mir dann, weil dann halt wirklich Situationen entstehen, wo wir, keine Ahnung, einen Ballverlust haben, Fehlpass oder so und du bist dann halt mehr oder weniger allein im Mittelfeld. So, manchmal muss man dann einen Konter unterbinden. Ich sag mal, gegen Freiburg oder jetzt am Wochenende sind dann halt Situationen, wo Ballverluste vorher sind und es halt, du dir genau überlegen musst, lässt du ihn jetzt vorbeilaufen, weil manchmal kommt man nicht mehr in den Zweikampf, lässt du ihn jetzt vorbeilaufen und die dribbeln auf die Viererkette zu oder ja, ziehst du das Foul und musst dann mit der gelben Karte wieder leben. Das ist so echt ein schmaler Grat manchmal. Im besten Fall kriegt man es ohne Foul hin, aber es geht halt auf der Position. Es ist fast unmöglich, gerade wenn man so offensiv spielt wie wir. Ja, und manchmal muss man sich da schon genau überlegen, was man macht. Gerade, ich glaube, ich hatte gegen Elversberg auch vorher schon einmal eine Situation, wo ich hätte foulen können. Aber da war mir das noch ein Tick zu früh, ehrlicherweise, weil
nach 55., 60., da kann man das, da muss man genau abwägen, was ist das gerade für ein Spiel. Ja, und jetzt nach dem 1-0, da ja, war gar keine Frage, da musste ich dann dazwischen fliegen.
Ich glaube, das ist auch das ist viel schwieriger als das, was wir eben besprochen haben, im Spiel eine gelbe Karte zu bekommen, beispielsweise so früh auch noch wie gegen Dresden, und dann den Level zu finden. Also die Not, du kannst ja, deine Stärke ist die Zweikampfhärte und das Hingehen. Hat man das dann im Kopf, wenn man weiß, man ist jetzt vorbelastet und das nächste Foul kann bei einem Schiedsrichter, der unberechenbar ist, die gelb-rote bedeuten?
Ja, ein bisschen hat man es natürlich im Kopf. Also vorher nicht. Wenn ich keine gelbe Karte habe, dann spielt das keine Rolle. Aber wenn ich die gelbe Karte habe, dann muss man natürlich ein paar Prozent rausnehmen und ja, so ein bisschen vorsichtiger sein. Das habe ich dem Schiedsrichter auch zum Beispiel in Dresden gesagt. Ich habe ihm gesagt, ey, 10. Minute, du hast mein ganzes Spiel kaputt gemacht. Das ist halt einfach so. Ja. Also was die Schiedsrichter, ja, das ist ihm mehr oder weniger egal, weil er dachte, dass der Spieler frei durch wäre. Also das war auf jeden Fall nicht der Fall, weil der Ball war schon weggeschlagen, bevor der gefallen ist, glaube ich. Also großer Schwachsinn. Ja, deswegen, ich würde mir da manchmal von Schiedsrichtern auch so ein bisschen Feingefühl wünschen, weil ob Chance jetzt eine gelbe Karte kriegt oder ich, ist ein großer Unterschied. Mhm. Weil es ist ein Offensivspieler, da
passiert nicht so viel. Laufen.
Ja, so, der lässt den eher mal laufen, aber wenn du einem Sechser eine gelbe Karte gibst, dann musst du wissen, dass der auf jeden Fall beeinträchtigt ist für den Rest.
Aber sechs hast du auch schon, ne?
Ja, vom Ballstellen.
Ja. Ich diskutieren. Ich sag's ja nur. Aber Sven, das muss ich jetzt mal sagen, ich habe dich ja jetzt seit einigen Jahren schon spielen gesehen. Ein Rüpel bist du nicht, und das hättest du nicht gesagt, wenn du mich hättest holzen sehen.
Also ehemalige Hätte ich gerne mal gesehen.
Die werden das noch wissen. Aber jetzt mal ernsthaft, die Position verlangt natürlich auch so ein Profil von dir. Und wir haben ja früher in einem der ersten Gespräche darüber geredet, was ist eigentlich deine Position? Da bist du noch eher zur Acht tendiert, ne?
Ja, also ja, so ein Mix. Jetzt mittlerweile würde ich schon sagen 6 auf jeden Fall. Gerade ja, so jetzt mit dem Lauf der Saison muss man sagen, dass ich mich da halt stark eingewöhnt habe an die ganze Nummer. Und es war halt auch ein Punkt, ne, der im Sommer angesprochen wurde, dass ich mich defensiv, wenn ich auf der 6 spiele, verbessern muss. Ich finde, letztes Jahr war es schon richtig gut mit dem Ball, habe ich halt mehr auf der 8 gespielt. Und dann, als ich auf der 6 spielen musste, letztes Jahr war es halt noch so ein bisschen löchriger, was das Defensive anbetrifft. Da musste ich mich stark verbessern, das habe ich zum Glück auch gemacht. Und ja, jetzt würde ich sagen, bin ich ein ganz klarer Sechser. Ja, ich muss auch so zum Beispiel sagen, gute Spiele hängen jetzt nicht mal mehr bei mir nur mit dem Ball ab. Letztes Jahr war es so, da wurde ich so bewertet, ich habe ein gutes Spiel gemacht, wenn ich viel im Ball hatte, gute Ballaktion. Jetzt mittlerweile sagen viele, du hast ein super Spiel gemacht, viele Bälle gewonnen. So in die Richtung geht es, viele Zweikämpfe gewonnen. Weil ich halt auch merke, dass viele Mannschaften sich ein Stück weit einstellen und die wissen, dass wir gerne viel über mich und Robert aufbauen zum Beispiel. Und ja, ich habe mit unserem Co-Trainer Hecke darüber gesprochen, habe gesagt, ich weiß gar nicht, von wie vielen Rückrundenspielen die Gegner Manndeckung gespielt haben im Mittelfeld. Also ja, so wirklich komplett mannbezogen. Ja. Das ist einerseits nervig, weil du weißt, du kriegst kaum freie Bälle am Fuß, kannst kaum deine Stärken so ins Spiel bringen, aber andererseits ist es auch irgendwie ein Kompliment.
Also, Form der Anerkennung, ja, ganz klar.
Ein Stück weiter.
Ja. Also ihr seid auf jeden Fall beide mit Sicherheit Spieler, auf die Gegner achten, wenn sie den VfL Osnabrück analysieren. Chance, die Positionsfrage stellt sich auch bei dir so ein bisschen. Du hast in dieser Saison viel auf Außen angefangen, wechselst dann auch immer mal wieder rüber auf die 10, jetzt auch gegen Elversberg wieder auf der 10 gespielt. Wo siehst du dich am ehesten und wo denkst du, kannst du deine Stärken am ehesten einbringen?
Ja, ich bin ja eigentlich schon seit Jahren also immer Zehner gewesen. Ja, bei Scherne war es ja so, dass ich dann rechts außen gespielt, rechts vorne gespielt hatte. Das war für mich eine Umstellung. Ja, viele Tiefenläufe. Das ja, über die Jahre habe ich das bei ihm sehr also gelernt. Ne, so, es kannte ich vorher nicht so. Ja, mittlerweile ist mir das eigentlich auch, das heißt egal, aber ja, links fühle ich mich wohl, im Zentrum fühle ich mich wohl. Also ja, manche sagen dann einfach, ja, im Zentrum sehen sie mich so und so. Links sehen die mich dann auch gut, aber im Zentrum sehen die mich eher. Mhm. So. Also mir ist es eigentlich wurscht. So.
Ja. Hauptsache auf dem Platz.
Hauptsache auf dem Platz. Ja. Und wenn ich halt links spiele, dann gehe ich ja auch meistens auch ins Zentrum und mache dann da mein Ding.
Ja. Genau, du bist ja kein klassischer Außenstürmer auf der Position. Genau. Du hast ja viele Freiheiten, die sollst du auch nutzen. Mhm. Trägt ja auch dazu bei, den Gegner zu verwirren. Das habt ihr ja eben auch angesprochen, wie der Gegner gerade kommt und was er euch anbietet. Und ist es dann nicht auch so, dass vielleicht deine Position davon abhängt, was der Gegner erwartet und euch anbietet? Damit könnt ihr ja auch mit dieser Variabilität, die ihr ja durchaus habt im Spiel, sowohl personell als auch von der ganzen Spielanlage, ja, oft wird kombiniert, sauber aufgebaut. Dann gibt es aber auch durchaus gute, lange Bälle, die das Ding aufreißen, die dann den zweiten Ball ermöglichen. Ist es vielleicht dann auch so ein Geheimnis eurer Mannschaft, dass der Gegner auch nie ganz genau weiß, wo diese Wundertüte Chance Makala auftaucht?
Das kann man so sagen, ja. Ja. So ein Freigeist.
Mhm.
Ja.
Ich sag ihm mal vorm Spiel, lauf einfach. Ja. Lauf einfach bitte gegen den Ball, mach das, was ich dir sage. Und mit dem Ball lauf einfach darum, wo du willst. Weil das ist das, was er am besten kann. So in diesen Räumen, wo siehe das Tor 1-0 jetzt gegen Elversberg. Für mich ist der Pass von Janne super, aber für mich ist der Laufweg von Chance das Besondere an der ganzen Nummer. Also klar, von Janne super, wirklich top, aber von Chance dieses Absetzen und der Innenverteidiger sieht ihn nicht mal richtig, so diesen Instinkt zu haben, das ist für mich das Besondere gewesen. Da hat man auch wieder dieses gewisse Etwas, Qualität gesehen. Und also mit dem Ball darf man ihn nicht zu sehr anschrecken. Das ist so, weil er bringt so viel dann, wenn er den Ball bekommt, so in einem Zehnerraum und ohne jetzt zu viel zu schleimen zu wollen. Ne?
Ja, danke Sven.
aber Instinkt ist ja auch ein Begriff. Du bist ein intuitiver Mensch, eben hast du dich Freigeist genannt. Das ist auch mal in so einem Interview gesagt. Und vielleicht kennzeichnet das natürlich auch eure Mannschaft, die verschiedenen Typen, ja. Mhm. Dass es solche Freigeister gibt, die einfach auch damit leben müssen, dass sie manchmal etwas tun, was die eigenen Mitspieler nicht ganz begreifen, aber am Ende kommt immer was dabei raus. Und genauso muss es Organisatoren und Strategen geben, wie Robert, wie dich, wie auch Lukas. Und da wüsste ich nochmal ganz gerne dieses Kraftzentrum im Mittelfeld, dieses Drehkreuz aus den drei Spielern, die fast alle Spiele gemeinsam gemacht haben. Was ist das Erfolgsgeheimnis, dass ihr so funktioniert? Warum versteht ihr euch auch fußballerisch so gut?
Ich glaube, die Mischung macht's. Also wir haben so gefühlt alles drauf. Also wir können richtig ackern, wir können richtig kämpfen, können richtig eklig sein, wir können aber auch richtig, richtig gut Fußball spielen. Also wir können so auf das Spiel anpassen, so ist meine Meinung. Also ich finde auch, wir haben unterschiedliche Spielertypen. Robert, so, ich sag mal, ich bin der tiefe Sechser. Robert ist so meine Zwischenanspielstation, wenn ich nicht direkt mal Chance finde. Luki ist wirklich ein Tiefenläufer, der ist Box-to-Box, unfassbar laufstark. Also so, jeder hat so ein bisschen ja so seine Stärken. Und ja, wenn ich jetzt so die Laufwerte mir Sonntag angeschaut habe, ich glaube, alle waren bei 9 Kilometern und wir drei in der Mitte waren bei 11. Also da sieht man auch schon so, wie wichtig das dann auch ist für unsere Mannschaft. Ich mecke auch manchmal, muss ich sagen, mit unserem Trainer, weil wir viel über unser Mittelfeld abwälzen. Also gerade was das Anlaufen anbetrifft, ne, dann sage ich immer, ja, immer müssen es die Achter und die Sechser machen. Wir schützen immer unsere Viererkette, weil die Außenverteidiger da manchmal keine Gegenspieler haben, weil unsere Achter das dann machen müssen und ich muss dann auch weiter rüber. Aber es ist dann Meckern auf hohem Niveau und der fängt mich dann auch schnell wieder ein. Nee, das passt so. Also ich glaube, die Kombination zwischen uns dreien ist schon wirklich gut und man muss auch sagen, selbst wenn dann jemand anderes mal reinkommt, ne, so ein Jannis oder so, das ergänzt sich halt wirklich einfach super und der bringt dann auch nochmal was anderes mit. Also ich glaube, die Achse schon ziemlich gut. Also da ist ja auch immer so ein schmaler Grat zwischen Arroganz und Selbstbewusstsein. Und, aber meiner Meinung nach gibt es nicht viele bessere Mittelfeldreihen so in der Liga.
Also dazu muss ich auch sagen, davor habe ich riesen Respekt vor. Also was die Jungs da an Laufleistung abliefern. Erstmal, es macht riesen Spaß mit dir zu spielen, Kili, dass du dir immer die Bälle abholst. Und ja, genau so einen brauchst du hinter dir quasi, ne? Die einfach so viel laufen und ja, einfach die Bälle gewinnen, ne? Und ja, es macht auch Spaß, immer mit ihm zu diskutieren am Feld.
Ja, das kann man gut sehen. Ja. Ja, er sagt ja auch seine Meinung. Also das
genau, muss man immer. Das ist, ja, es macht einfach Bock. Und wie gesagt, ich habe da riesen Respekt vor. So.
Sven, du hast gerade Laufleistung und so weiter angesprochen. Der VfL postet immer fleißig nach dem Spiel Passquoten und Laufleistung. Bist du auch immer ganz gut dabei, fast bei jedem Spiel, zumindest in einer Kategorie weit vorne. Ist das auch so ein bisschen, also unterhält man sich darüber in der Mannschaft oder ist das irgendwie so eine Auszeichnung, die man dann bekommt oder wie ist das zu bewerten?
Ja, das ist eigentlich immer relativ klar, wie das verteilt ist. Also Passquote entsteht daraus, wie spielt der Gegner. Spielt der Gegner mit Manndeckung im Mittelfeld, kannst du davon ausgehen, dass die Passquote bei unseren Innenverteidigern mit am besten ist. Mhm.
Weil die sich den Ball einfach nur hin und her schieben.
Ja, was heißt nur hin und her, aber die haben halt oft den Ball, weil wir den Ball dann nicht haben im Mittelfeld. Es ist andersrum, wird es wahrscheinlich einer aus dem Mittelfeld sein. Also es ist immer einer von den fünf, kannst du von ausgehen. Laufleistung wird immer einer von den dreien im Mittelfeld sein. Wenn einer von den beiden Achtern ausgewechselt wird, bin ich es. Weil die Achter laufen halt noch mal einen Tick mehr als ich auf der Sechs. Das wird immer, es ist immer positionsbedingt. Deswegen, ich muss auch manchmal lachen, wenn Leute sagen, immer Robert Tesche. Ja, ist doch völlig klar. Also klar, der läuft unfassbar viel, aber der spielt auf der Acht. Das ist die laufintensivste Position bei uns. Das ist eine andere Art von Laufen als die vorne. Die vorne laufen mit hoher Intensität in kurzer Zeit. Das heißt, Chance, Noel ist ein Riesenbeispiel, der sprintet halt enorm viel, in ganz hohem Tempo. Läuft dann aber in der Summe nicht so viel. Robert läuft in der Summe sehr, sehr viel, aber vielleicht nicht in dem Tempo von Noel.
Wobei das auch schwierig ist.
Ja, natürlich. Unfassbar schwer. Wenn wir sprinten, joggt Noel. Also das ist so. deswegen ist immer vor dem Spiel eigentlich schon klar, wer wie viel läuft. Ja, also es kommt dann nur darauf an, wer wann ausgewechselt wird in dem Spiel, wenn Robert dann mal eher ausgewechselt wird. Es ist Kunze, wenn er durchspielt. So, wenn der auch noch ausgewechselt wird, weiß ich, dann werde ich es wohl wahrscheinlich sein. Also es ist eigentlich immer relativ klar.
Aber ich höre schon daraus, ihr geht mit den Daten, ihr akzeptiert sie als Richtungsweiser, aber ihr geht damit auch sinnvoll um. Also man hängt nicht nur an diesen Daten.
Ja, man guckt natürlich spaßhalber sonntags mal drauf, ne? Wer ist denn jetzt so viel gelaufen? Wer hat High-Speed-Running, ist immer so ein Riesenthema, dass man über einer gewissen kmh-Zahl läuft. Das ist dann High-Speed-Running. Da guckt man immer viel, da ist Noel Niemann immer meilenweit vorne. weil ich aber auch immer sage, ja, der muss, um das Tempo zu erreichen, muss er halt nicht viel Kraft investieren. Ne? Das ist halt so.
Klar. Speedy Gonzales.
Ja, Speedy Gonzales, absolut. Da guckt man schon mal spaßhalber drauf. Die Passquoten kriegen wir gar nicht. Also da kriegt man immer nur extern vom Berater, so die Statistiken mal zugeschickt. Ist dann auch mal interessant zu sehen, sowas, aber ja, ist jetzt kein.
Am Ende geht es darum, was auf dem Platz passiert.
Genau. Also es ist das Wichtigste. Also wenn du Chance am Laufen bewerten müsstest, würde jeder sagen, ist das für ein Spieler? Aber das. Wobei man sagen muss, hat sich krass verbessert.
Ich wollte gerade sagen, krass verbessert. Da müsstest du jetzt eigentlich Widerspruch einlegen, was du in der Abteilung Defensive mittlerweile machst und was dein Einsatz in diesem Bereich angeht, auch läuferisch, aber nicht nur läuferisch, auch in Zweikämpfen. Hat das bei dir mal Klick gemacht oder liegt das am Trainer, der dich ja auch manchmal mit recht lockeren Sprüchen so ein bisschen versucht zu motivieren, habe ich immer den Eindruck. Wenn er dann sagt, ja, soll nicht glauben, dass er sich jetzt wieder eine Woche ausruhen kann.
Nein, also man hat immer so das Gefühl, so, ja, es ist deutlich besser geworden, aber ich denke manchmal so, Alter, ich laufe auch auf dem Feld, wenn ich spiele, so auch defensiv. Und ja, es hat sich natürlich verbessert. Ich glaube, das Training tut mir einfach gut. Und kann ich auch defensiv mehr arbeiten und nach vorne dann auch die Akzente setzen. Und das ist dann halt das, was das ausmacht.
Samstag, wenn ich dazwischen kretschen darf, so habe ich den noch nie gesehen. Ehrlich, hier gegen den Ball. Es war wirklich, also meiner Meinung nach war es krass. Also der hat so viele Bälle erobert von dem Sechser da, von dem so immer im Rücken angesprintet und so. Da gab es zwei, drei Situationen, wo wir die Konter noch hätten besser ausspielen können. Ja. Aber so, das war wirklich enorme Entwicklung. Also meiner Meinung nach.
Danke, Kühli.
Reicht jetzt aber auch mit Lob. Ne? Also ist jetzt auch immer mal gut.
Du hast eben den Kopf geschüttelt, dabei natürlich über das Lob gelächelt. Aber ist das, also ich kenne das von mir selber, mir wird das auch immer wieder nachgesagt, dass ich jetzt, also wenn auch auf viel, viel niedrigerem Niveau, aber dass ich jetzt defensiv nicht der Aktivste bin und so weiter. Aber ist das ein Thema, was dich irgendwie nervt, dass dir das immer vorgehalten wird? Oder sagst du, komm, mittlerweile ist mir das egal oder ich habe inzwischen Spaß an der Defensivarbeit? Oder ist das irgendwie, ja, wie denkst du darüber?
Du willst wissen, wie die Folge weitergeht? Das Brückengeflüster gibt's ab jetzt zusammen mit allen Vereinsinfos und Streams als VfL-Abo der NOZ. Freu dich auf alle Folgen in voller Länge und sicher dir zum Weiterhören einfach deinen kostenlosen Probemonat auf noz.de/abo-vfl oder klicke einfach auf den Link in den Shownotes. Viel Spaß!